Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Gottes Wort zur Predigt steht im 1. Korintherbrief im 15. Kapitel. Hoffen wir allein in diesem Leben auf Christus, so sind wir die Elendesten unter allen Menschen. Nun aber ist Christus auferweckt von den Toten als Erstling unter denen, die entschlafen sind, denn da durch einen Menschen der Tod gekommen ist, so kommt auch durch einen Menschen die Auferstehung der Toten. Denn wie in Adam alle sterben, so werden in Christus alle lebendig gemacht werden. Ein jeder aber in der für ihn bestimmten Ordnung, als Erstling Christus, danach die Christus angehören, wenn er kommen wird, danach das Ende, wenn er das Reich Gott dem Vater übergeben wird, nachdem er vernichtet hat alle Herrschaft und alle Macht und Gewalt. Denn er muss herrschen, bis Gott alle Feinde unter seine Füße gelegt hat. Der letzte Feind, der vernichtet wird, ist der Tod, denn alles hat er unter seine Füße getan. Wenn es aber heißt, alles sei ihm unterworfen, so ist offenbar, dass der ausgenommen ist, der ihm alles unterworfen hat. Wenn aber alles ihm untertan sein wird, dann wird auch der Sohn selbst untertan sein dem, der ihm alles unterworfen hat, auf das Gott sei alles in allem. Herrgott, Heiliger Geist, öffne du Mund, Ohren und Herzen für dein Wort. Amen. Liebe Gemeinde, Zukunftsprognosen sind zurzeit sehr gefragt. Die Leute wollen wissen, wie es weitergeht nach Corona. Fast jeden Abend läuft irgendeine Sondersendung über den Bildschirm. Nahezu alle Talkshows kreisen um dieses Thema. Da sind dann alle möglichen Experten eingeladen oder dazugeschaltet. Alle versuchen sich in irgendwelchen Prognosen. Das Wort kommt aus dem Griechischen und bedeutet so etwas wie eine Vorauserkenntnis, eine Vorstellung von der Zukunft, wie sie sein könnte. Üblicherweise werden dafür die Entwicklungslinien der Vergangenheit in die Zukunft hin verlängert. Wenn also beispielsweise eine Kurve in der Vergangenheit fallend war, geht man für die Zukunft davon aus, dass sie auch weiter fallen wird. Oft sehen wir dann in der Zukunft nur Probleme und Gefahren auf uns zukommen und mitunter werden solche Prognosen dann auch zu einer selbsterfüllenden Prophezeiung. Konkret bedeutet das zum Beispiel, wenn man in dieser Weise prognostiziert, dass die Kirche bis 2030, sagen wir mal, 25% weniger Mitglieder haben wird, dann ist es wahrscheinlich, dass es auch so kommt, weil man mit dieser Erwartung an die Arbeit geht. Der Zukunftsforscher Matthias Hawkes empfiehlt darum stattdessen eine Regnose. Er will also etwas gewissermaßen im Rückblick erkennen. Angesichts eines Problems, einer Herausforderung oder Gefahr wählt er dann einen Zeitpunkt in der Zukunft, von dem er auf diese Herausforderung zurückblickt. Das sei viel konstruktiver als die typische Prognose. Wenn wir uns also zum Beispiel in den Herbst 2020 versetzen und uns vorstellen, wie wir im Straßencafé sitzen, unseren Cappuccino genießen, den Leuten beim Schlendern durch die Fußgängerzone zuschauen und darüber nachdenken, wie das damals im April war, als wir in unseren Freiheitsrechten so massiv eingeschränkt waren, dass wir die Eltern oder Großeltern nicht einmal zu Ostern besuchen durften, wie das öffentliche und wirtschaftliche Leben fast zum Stillstand gekommen war, dann werden wir uns wundern, wie wir das alles überstanden haben und dass wir jetzt hier so schön sitzen können. Dabei weiß Hawkes dann eine Menge aufzuzählen, worüber wir uns dann tatsächlich wundern könnten, etwa zu welcher Selbstverständlichkeit Homeoffice geworden ist oder wie viel Wert die direkte Begegnung mit anderen Menschen gewonnen hat, der unmittelbare Austausch, die Anteilnahme. Ostern, liebe Gemeinde, ist auch so eine Art Regnose. Von der Auferstehung Jesu her schauen wir gewissermaßen vom Ende her auf unser Leben. Diese Osterperspektive gibt uns einen ganz anderen Blick auf unsere Zukunft. Da geht es nicht um die Entwicklung der Arbeitsmarktzahlen oder der Wirtschaftsdaten, nicht um Rentenprognosen oder um die Erwartung, wann denn Medikamente oder Impfstoffe gegen die neuartige Lungenkrankheit Covid-19 gefunden sein werden. Wenn wir als Christen von der Zukunft reden, dann deshalb, weil Ostern geworden ist. Von daher hat unsere Zukunft einen anderen Grund, eine andere Gestalt und ein anderes Ziel. Klassische Prognosen sind oft sehr zweischneidig. Sie können uns auf der einen Seite helfen, bestimmte Entwicklungen zu erkennen oder rechtzeitig entsprechende Schritte einzuleiten. Sie können uns aber auch verführen, wenn die Voraussetzungen, von denen sie ausgehen, falsch sind oder auch die Schlüsse, die aus ihnen gezogen werden. Darum kommt es, wenn wir von unserer Zukunft reden, zum einen auf einen soliden Grund und zum anderen auf die richtigen Folgerungen an. Grund unserer Zukunftshoffnung ist die Auferstehung Jesu Christi von den Toten. Der Karfreitag ans Kreuz genagelt und zum Schluss sicherheitshalber noch mit einem Speer durchbohrt wurde, ist am Ostermorgen aus dem Grab herausgekommen. Wirklich unglaublich, diese Botschaft. Selbst die Frauen, die diese Botschaft, wie wir eben hörten, von einem Engel gesagt bekamen und dann das leere Grab sahen, brauchten einige Zeit, bis sie es fassen konnten. Und bereits die ersten Christen hatten mit dem Vorwurf zu kämpfen, in Wirklichkeit hätten sie den Leichnam nur gestohlen. Bis heute wird die Auferstehung Jesu umgedeutet, in dem Sinne, dass nicht er selbst, sondern seine Botschaft weiterlebe, selbst in den großen Kirchen bei uns. Demgegenüber halten wir mit dem Bekenntnis der Christenheit daran fest, dass Jesu Tod und Auferstehung in Übereinstimmung mit dem geschehen sind, was Gott im Alten Testament angekündigt hat und dass der Auferstandene bei verschiedenen Gelegenheiten von seinen Anhängern gesehen wurde. Paulus nennt, wir haben es in der Epistel gehört, eine ganze Reihe von Zeugen. Die Korinther damals hätten sie noch befragen können, wenn sie gewollt hätten. Beweise allerdings kann der Apostel nicht liefern. Jesu Auferweckung kann nur bezeugt, nicht bewiesen werden. Aber das ist im Grunde bei allen geschichtlichen Tatsachen so. Es lässt sich zum Beispiel auch nicht beweisen, dass Martin Luther gelebt hat, in dem Sinne, dass er hier als lebend vorgeführt werden könnte und man sich selber mit ihm unterhalten könnte. Aber keiner von uns würde auf die Idee kommen, daran zu zweifeln, dass er tatsächlich gelebt hat. Schließlich gibt es zahllose Zeugnisse von Zeitgenossen über ihn. Er selbst hat viele Schriften hinterlassen. Ja, noch heute leben leibliche Nachkommen von ihm unter uns. Darum ist der Gedanke, es könnte ihn gar nicht gegeben haben, völlig absurd. Mit Jesu Auferstehung tun wir uns da wesentlich schwerer. Zwar gibt es auch dafür eine ganze Reihe von Zeugnissen der Zeitgenossen Jesu, gesammelt im Neuen Testament. Es gibt Äußerungen des Auferstandenen, ja, es gibt zahllose, wenn auch nicht leibliche, Nachkommen von ihm. Doch das Zeugnis der Erfahrung droht, alle diese Zeugnisse immer wieder zu übertönen. Unsere Erfahrung sagt, Tod bleibt Tod. Bis jetzt ist noch keiner von den Toten zurückgekommen. Und mit dieser Erfahrung haben wir recht, liebe Gemeinde. Denn Auferstehung ist ja etwas anderes als Rückkehr von den Toten. Auferstehung ist nicht die Wiederherstellung des Alten, sondern die Schaffung eines ganz neuen Lebens. Dieses neue Leben ist nicht durch die Messung der Pulsfrequenz, des Blutdrucks oder der Hirnströme nachzuweisen. Es ist im Rahmen unserer Wirklichkeit absolut ohne Vergleich. Deshalb kann die neue Wirklichkeit der Auferstehung nicht bewiesen werden. Deshalb braucht sie sich aber auch nicht messen zu lassen an dem, was uns sonst vertraut ist. Und deshalb bleiben wir auch immer angewiesen auf die Aussagen der Apostel. Das eigentliche Osterwunder besteht ja auch gar nicht darin, dass Gott jenseits allem, was uns von den Naturwissenschaften her nachvollziehbar ist, neues Leben schaffen kann, sondern dass er es will. Gott hat den, der sich mit allen Folgen auf unsere Seite gestellt und unsere Schuld auf sich genommen hat, am dritten Tag auferweckt und sich damit zu ihm bekannt. Nicht die Sünde und ihr Fluch haben das letzte Wort, sondern Gottes Ja zu Christus und damit auch zu uns. Das ist das eigentliche Osterwunder. Wer das begriffen hat, für den fallen die üblichen, nebenbei bemerkt unangebrachten Zweifelsfragen nicht ins Gewicht und er fängt an, sich über das eigentlich Erstaunliche zu wundern. Nun beschäftigt sich Paulus hier gar nicht so sehr mit den Ereignissen des ersten Ostertages, sondern sagt vor allem, was sich aus Jesu Auferweckung für uns ergibt. Und da ist für ihn der zentrale Punkt der. Jesu Auferstehung von den Toten zieht die Auferstehung der Seinen nach sich. Christus ist der Erstling. Was ihm widerfahren ist, geschieht auch denen, die mit ihm verbunden sind. Darum gehören wir nun wie er für immer mit Gott zusammen und haben das Leben, das Unverwesliche, wie Paulus später sagt, das in der Kraft und in der Herrlichkeit Gottes Gelebte, eben das ewige Leben. So sieht unsere Zukunft aus. Es liegt nur allzu nahe, dass wir uns solche Zukunft selbst nicht recht glauben. Dass wir sterben müssen, das scheint einfach zu mächtig und zu unwiderleglich zu sein. So trösten wir uns meist damit, dass bis zum Sterben noch Zeit ist. Und wenn es merklich näher rückt, dann sehen wir weg und beruhigen uns mit sinnlosen Beschwichtigungen. Paulus denkt anders. Er spricht oft vom Sterben müssen. Warum sollen wir es uns verheimlichen? Wir werden den Tod noch zu bestehen haben, den wirklichen, vielleicht bitteren Tod. Die Prognose ewiger Jugend bleibt ein Wunschtraum, der Tag für Tag von der Wirklichkeit widerlegt wird. Die Spannkraft lässt nach, Tai Ginseng zum Trotz. Da hilft auch die Kraft der zwei Herzen nicht. Der Atem geht irgendwann kürzer, auch ohne Coronavirus. Die Beweglichkeit nimmt ab, Augen und Ohren werden schwächer. Wir trösten uns damit, dass der Mensch im Alter reif und weise wird. Aber auch das kann ganz anders sein. Doch die Toten werden auferstehen. Gott beginnt mit uns noch einmal von vorn. Er lässt unser Leben neu erstehen, unter ganz neuen Bedingungen, in ganz neuer Weise. Wir brauchen uns vor dem Tod nicht grauen zu lassen, sondern können uns, wenn unsere Stunde kommt, getrost in Gottes Hand fallen lassen. So beruhigt, wie man sich nach getaner Arbeit abends in den Schlaf fallen lässt. Denn nach dem Schlaf kommt das fröhliche Erwachen. Das meint Regnose. Das Recht zu solcher Hoffnung liegt in der Auferstehung Jesu Christi. Er ist der Erstling. Was uns noch bevorsteht, hat er hinter sich, Tod und Auferstehung. Er ist sozusagen der Prototyp, und zwar nicht nur in dem Sinne, dass er das erste Exemplar wäre, wie in der Produktion noch vor der Nullserie ein erstes Modell hergestellt wird. Wir werden nicht nur wie er das Leben haben, sondern wir werden es haben um seinetwillen und in ihm. Denn da durch einen Menschen der Tod gekommen ist, so kommt auch durch einen Menschen die Auferstehung der Toten. Denn wie sie in Adam alle sterben, so werden sie in Christus alle lebendig gemacht werden. Wie sollen wir uns das vorstellen? Wenn Paulus hier von Adam redet, dann meint er damit gewissermaßen den Prototyp des Menschen, den Urmenschen. Am besten wir stellen uns, da in der Bibel immer konkret gedacht wird, diesen Urmenschen Adam als einen Riesen vor, der die ganze Menschheit umgreift. Man könnte es auch mit der Volkszugehörigkeit vergleichen. Ich bin Deutscher, gehöre also zum Volk der Dichter und Denker, auch wenn ich nicht mit Goethe oder Schiller verwandt und selbst nur ein kleines Licht bin. Auf der anderen Seite bedeutet das natürlich auch, dass ich zu dem Volk gehöre, das den Zweiten Weltkrieg vom Zaun gebrochen hat. Zwar habe ich damals noch nicht gelebt, aber die Folgen habe ich mitzutragen, nicht nur als einer, der im geteilten Berlin geboren und aufgewachsen ist. Ich habe also nicht nur meine persönliche Lebensgeschichte, sondern stehe in einer größeren Geschichte drin. Und diese größere Geschichte bestimmt mein Leben mit. Ich kann mich ihr nicht entziehen. So heißt in Adam sein, dass wir an diesem Menschheits-Adam und seiner Geschichte Anteil haben, also auch an seiner Sünde und damit an seiner Todverfallenheit. Anders verhält es sich, wenn wir in Christus sind. Und den stellen wir uns jetzt auch wieder wie so einen Riesen vor, an dem wir Anteil haben, so wie Glieder an einem Leib. Anteil an Adam haben wir durch unsere Geburt. Anteil an Christus bekommen wir durch die Taufe. Da werden wir ihm eingeleibt, sodass wir also durch die unlösbare Gemeinschaft mit ihm auch selbst schon seit unserer Taufe Tod und Auferstehung hinter uns haben. Das Leben dieses neuen Menschen ist, wie es im Kolosserbrief heißt, noch verborgen mit Christus in Gott, sodass man es naturwissenschaftlich nicht nachweisen kann. In der Verhaltensweise gibt dieser neue Mensch allerdings schon deutliche Lebenszeichen von sich. Dieser neue Mensch, der wir durch die Taufe im Glauben schon sind, Dieser neue Mensch stirbt nicht. In ihm hat die Zukunft schon begonnen. Anders gesagt, in Christi Zukunft ist auch unsere verbirgt. Mehr noch, sie ist damit eröffnet und begonnen. Doch diese Zukunft steht nun immer auch noch aus. Auch nach unserer Taufe haben wir, da wir immer noch mit diesem Adam-Riesen verbunden sind, unseren Tod noch vor uns. So wenig wie die neue Wirklichkeit der Auferstehung lässt sich beweisen, dass wir in der Taufe von Neuem geboren wurden und nun ein neues Leben haben. Das lässt sich nur, wieder aufgrund der Zeugenaussagen der Apostel, gegen alle Erfahrung glauben. Wir bleiben zunächst einfach aufs Warten angewiesen. Und solange wir uns noch herumschlagen mit steigenden Infektionszahlen und sinkenden Wirtschaftsdaten, mit Angst und Sorge, mit Zweifel und Verzagen, mit Leiden und Versagen, solange werden wir uns, sofern wir glauben, nach dieser Zukunft sehnen. So gewiss wir schon jetzt im Glauben mit dem Auferstandenen verbunden sind, so gewiss steht die Vollendung dieser Gemeinschaft noch aus. Erst an dem Tag, an dem Christus in Herrlichkeit wiederkommt, wird unzweifelhaft für jeden offenbar werden, was verborgenermaßen jetzt schon gilt. Lasst es mich einmal vergleichen mit einem Schachspiel. Schwarz steht im Schach, ist aber noch nicht matt gesetzt. Das Spiel ist längst entschieden, auch wenn Schwarz noch einige Züge machen und dabei vielleicht auch noch die eine oder andere weiße Figur schlagen kann. Wer die Regeln kennt und den Überblick hat, der weiß, dass das Matt nur noch eine Frage der Zeit ist. So ist es auch mit dem Tod, mit den Mächten der Angst und Sorge und mit allen anderen Gewalten, die uns bedrücken und bedrängen. Mit Jesu Auferweckung ist das Spiel entschieden. Die Züge, die sie jetzt noch machen können, fallen für den Ausgang des Spieles nicht mehr ins Gewicht. Sie sind besiegt. Früher oder später wird das jeder erkennen. Wer die Regeln kennt und den Überblick hat, wer also mit Gottes Wort vertraut ist und auch darauf vertraut, der kann bereits jetzt entspannt von dieser Zukunft aus zurückblicken. Der kann auch diesen oder jenen Verlust verschmerzen, weil er weiß, dass das für den Ausgang des Spieles nichts mehr austrägt. Nur muss die Partie eben, solange der andere nicht aufgibt, zu Ende gespielt werden. So ist also die Gestalt unserer Zukunft nicht einlinig positiv, etwa im Sinne von immer mehr Fortschritt, immer höhere Lebenserwartung, immer mehr Wachstum, Wohlstand und Sicherheit. Sie trägt vielmehr das Doppelgesicht unserer gebrochenen Existenz. Auf der einen Seite gehen wir, verbunden mit Adam, unweigerlich auf den Tod zu. Auf der anderen Seite aber haben wir, verbunden mit Christus, schon jetzt verborgenermaßen das Leben und warten nur darauf, dass es bei der Wiederkunft Christi in unserer Auferstehung offenbar wird. Damit sind wir beim Ziel unserer Zukunft. Und das beschreibt der Apostel hier nicht, indem er die vorhandenen Entwicklungslinien aus der Vergangenheit in die Zukunft hinein verlängert. Ausgehend von der Auferstehung Jesu stellt er sich wie bei einer Regnose vor, wie es sein wird, wenn am Ende unserer Zeit und Welt die ganze Schöpfung wieder mit ihrem Schöpfer zusammenkommt, ohne dass diese Gemeinschaft noch von irgendetwas beeinträchtigt wird. Was auch immer uns jetzt noch zu schaffen machen mag, da wird dann Gott sein Alles in allem. Noch leben wir in einem Provisorium, in einer Episode des Übergangs und des Kampfes. Da mag manches vorankommen und dafür wollen wir uns einsetzen. Aber die gottfeindlichen Mächte sind noch da, unter ihnen der Tod. Wer in dieser Situation die Spielregeln vergisst oder den Überblick verliert, der wird sich leicht Angst machen lassen und womöglich gar verzweifeln. Darum gilt es, in dieser Zeit des Provisoriums den Glauben zu bewähren, dran zu bleiben am Wort Gottes und immer wieder neu hinzuhören, wie denn das Spiel geht und wie es ausgeht, und ihn bei diesem Wort zu nehmen, dass er zu Ostern Sieger über alle uns bedrängenden Mächte geworden ist. Noch bittet er immer wieder, wir möchten uns versöhnen lassen mit ihm. Wenn aber die Zeit des Provisoriums abgelaufen ist, dann wird er in all seiner Macht erscheinen. Die übrigen Mächte werden dann nichts mehr zu sagen haben, auch der Tod nicht. Sieg auf der ganzen Linie, wird Jesus seinem Vater dann melden. Und wir werden dann ganz bei Gott zu Hause sein. Stellt euch einmal vor, wie ihr im Paradies sitzt und auf diese Welt und dieses Leben zurückblickt. Da werdet ihr euch wundern, was ihr hier manchmal für Sorgen und Probleme hattet, was euch wichtig war und was euch Angst gemacht hat. Denn da wird nichts und niemand mehr unsere Gemeinschaft mit Gott und miteinander stören. Keine Fragen und Zweifel, kein Kummer und keine Sorgen, keine Krankheit, keine Schmerzen, keine ablaufende Zeit. In unendlicher Freiheit und höchster Harmonie werden wir mit ihm und miteinander zusammen sein. Das ist unsere Zukunft. Mit Ostern ist sie angebrochen. Darum lasst uns schon heute auf diese Zukunft hin leben, indem wir die Liebe und Nähe, die Gott uns gewährt, schon jetzt suchen und uns ihrer freuen. Und indem wir ebenso nüchtern wie zuversichtlich die anstehenden Aufgaben anpacken. Nüchtern im Blick auf die Realitäten des gegenwärtigen Provisoriums und zuversichtlich, nicht alle Probleme in den Griff zu kriegen, sondern zuversichtlich, dass der, der Jesus von den Toten auferweckt hat, auch aus unserem, uns unserer Welt Tod, neues Leben schaffen kann und will. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, der bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.